Ich möchte noch beten. Jesus, deine Schönheit wird nie vergehen. Und wir lieben es, in deiner Nähe zu sein, weil du wunderbar bist, du bist herrlich, du bist hoch erhöht, du bist erhaben. Und Vater, wir lieben deine Nähe. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Danke, dass du uns liebst wie sonst niemand. Danke, dass du uns Sinn für unser Leben gibst. Danke, dass wir voll Vertrauen und Zuversicht leben dürfen. Danke für die Freude, die du schenkst. Und danke für dein Wort, das uns Leben schenkt. Vielen Dank dafür, Jesus. Amen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass es dich hierher gezogen hat. Es war eine gute Entscheidung. Da gebe ich dir recht, Marita. Es ist gut, dass du hier bist. 100%. Keine Zweifel. Und ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Wir beginnen heute mit einer Predigtreihe, die wir mit dem schönen Namen La Dolce Vita überschrieben haben. Das Bild sollte eigentlich noch nicht kommen. Entschuldigung. Aber es passt. Die Predigtreihe heißt La Dolce Vita, das süße Leben. Kein Wunder, dass dieser Begriff aus dem Italienischen kommt. Ich glaube, die Italiener haben da so ein bisschen Gespür für. Es soll darum gehen, wie kann das Leben süß sein? Wie kann das Leben gelingen? Und dass das nicht so ein oberflächliches Thema ist, also wenn jemand jetzt zum Beispiel hört, ja, es geht um Freundschaft, es geht um Partnerwahl, es geht um Ehe und Familie, da denkt vielleicht der eine oder andere, na ja, das sind ja nicht so hochgeistliche Themen, das ist ja vielleicht irgendwas, was man auch so mal beim Kaffee besprechen könnte. Ich glaube, dass diese Themen essentiell sind für unser Leben. Und diese Themen, also mit welchen Freunden umgibst du dich, welche Partnerwahl triffst du, wie ist deine Familie, wie ist deine Ehe, die bestimmen, ob dein Leben Himmel auf Erden oder Hölle auf Erden ist. Das ist also nicht ganz abwegig, diese Themen hier einmal vielleicht zu thematisieren. Und das wollen wir tun. Wir wollen über diese Dinge sprechen. Und wisst ihr, als Jesus auf der Erde war, hat er einen wunderbaren Satz gesagt. Der steht in Johannes 10, Vers 10. Und da spricht Jesus über sich. Also er erklärt, warum er gekommen ist. Und er erklärt es in so Vergleichen. Und er sagt, also wenn ihr Menschen zum Beispiel wie Schafe seid, dann bin ich der Hirte. Und dann sagt er, der Dieb, der kommt, um zu zerstören und zu schlachten, also schlachten deshalb Schafe, also nicht Menschen, aber und der kommt, um zu stehlen. Ich aber bin gekommen, und jetzt passt gut auf, das ist das Wichtigste, was du heute lernen kannst. Ich bin gekommen, um Leben zu geben und Leben in Fülle. Also, nicht nur so ein Dahinvegetieren, ich mache meinen Schulabschluss, ich mache meine Uni, dann mache ich meine Arbeit und irgendwann merke ich, das Leben ist vorbei. Und wenn es gut war, dann, ja, dann habe ich vielleicht so ein paar Träume verwirklichen können. Nein, Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir ein Leben zu geben, das überfließt, das so voller Schönheit, so voller Begeisterung, so voller Freude sein kann, dass du dir das nicht vorstellen kannst. Das ist das, warum Jesus gekommen ist. Das ist doch eine gute Nachricht heute Morgen, oder? Also mich begeistert das. Und ganz ehrlich, ich bin so froh, dass ich das erleben darf, dass ich dieses Leben in Fülle erleben darf. Das ist übrigens auch mein WhatsApp. Bei WhatsApp kann man ja immer so einen Schriftzug einfügen. Da steht bei mir Leben in Fülle. Und immer wenn es mir nicht so gut geht, dann gucke ich mir das nochmal an und sage, ja, Leben in Fülle, das ist meine Bestimmung, da will ich hin. Und das ist das, was Jesus mir geben will. Und das Thema heute, wie finde ich richtige Freunde, spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle, ob ein Leben Fülle haben kann oder nicht. Denn Jesus zum Beispiel selber, als der Sohn Gottes, das ist sehr interessant, jemand, der ja, ich sag mal so, wenn man sagt, okay, das ist der Sohn Gottes, der steht ja irgendwie über allem, ne? Also ich meine, was braucht denn der Sohn Gottes schon? Das ist ja keine Ahnung. Aber worin hat Jesus sich ganz intensiv investiert? in Freunde. Er hat Freunde um sich gesammelt und es waren 12 und am Ende, oder was heißt am Ende, also 3 Freunde speziell, in die Jesus sich wirklich investiert hat und die ihm sehr, sehr wichtig waren. Und am Ende, als er im Garten Gethsemane war und er wusste jetzt, bald werde ich verurteilt, ich muss ans Kreuz, ich gehe den schwersten Weg, was war da sein Wunsch? Erinnert ihr euch daran? Genau, da hat er seine 3 Freunde gerufen, Petrus, Johannes und Jakobus und sagt, kommt mit mir, betet mit mir, wacht mit mir, seid dabei. Also wenn ich das lese, dann höre ich das so richtig raus, seid jetzt da für mich, ich brauche euch, der Sohn Gottes. Was für ein Hinweis oder was für eine Freundschaft, sage ich mal so. Und deshalb glaube ich, dass Freundschaft etwas zutiefst Göttliches ist, was in uns auch eine ganz tiefe Sehnsucht anregt. Ich habe, damit ihr auch ein bisschen wach werdet und damit ihr so ein bisschen mitmacht, mal so ein kleines Quiz vorbereitet und jetzt kommt erst das Bild. Ich habe mal bei Google berühmte Freundschaften eingegeben und da kam das hier. Zum Beispiel, wer kennt die? So wenige. Also nur 5 Leute, okay, ich dachte schon, ich wäre vielleicht irgendwie vom anderen Stern. Also, die gehören mit zu meinen Lieblingsfreundschaften, Asterix und Obelix. Eine Geschichte zweier Freunde, die ja unterschiedlicher nicht sein können und die so wunderschön irgendwie ihre Freundschaft leben. Das nächste Bild kennt vielleicht auch der ein oder andere. Wer ist das? Genau, oder auch, also ich kenne immer nur Dick und Doof, ich kann mir die anderen Namen nicht merken, aber eine wunderschöne Freundschaft, die irgendwie so total fest zusammenhält, auch extrem unterschiedliche Menschen, das ist meine Lieblingsfreundschaft. Damit bin ich groß geworden. Ganz ehrlich, ich glaube, ich war 10 Jahre in Winnetou verliebt. Also, das war meine erste große Liebe. Was für eine Geschichte. 2 Freunde, die sich aufopfern füreinander, die da sind füreinander und dann stirbt er, das geht gar nicht. Naja, noch eine Freundschaft, die uns irgendwie bewegt. Ne? Also eine wunderschöne Freundschaft. Dann habe ich noch ein paar Bilder, jetzt gehen wir ein bisschen schneller durch. Wer weiß denn, wer das ist vielleicht? Richtig, das sind Goethe und Schiller. 2 Männer, die zu Anfang eigentlich erst so Konkurrenten waren, ne? Also beides ja Literaten und eher in Konkurrenz zueinander standen und dann aber zu einer Freundschaft gefunden haben, die sehr, sehr befruchtend war und die sie gegenseitig weitergebracht hat. Auch eine sehr interessante Freundschaft. Das ist auch so eine kleine, ich finde immer so eine Schmarotzer-Freundschaft. Ne? Der Willi, der lebt eigentlich so von der Maya, die hilft ihm halt immer. Ne? Und er selber ist halt eher so der faule Sack, der eigentlich nicht so viel auf die Reihe kriegt, aber auch eine total süße Freundschaft. Und als Abschluss noch Dori und nicht Nemo, sondern sein Vater. Keine Ahnung mehr, wer. Marlin, genau, Marlin. Freundschaft regt irgendwas in uns an und es gibt auf YouTube auch so Interviews und wenn man sich die mal zum Thema Freundschaft, da interviewen sie so Leute in der Stadt und wenn man sich die anhört, dann merkt man zuerst einmal, wenn jemand das Thema Freundschaft erwähnt, dann lächeln Leute sofort, ist ganz komisch. Und dann, wenn die so sprechen während des Gesprächs, entdeckt man so eine Sehnsucht, die da hochkommt. So eine Sehnsucht nach, ja, also ein guter Freund, ja, oh, der sollte treu sein, der sollte zu mir stehen. Und je mehr die Leute reden, desto sehnsüchtiger wird irgendwie dieser Blick und desto sehnsüchtiger wird wird das, was sie so von sich geben. Und das ist sehr interessant. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht von Gott in uns hineingelegt worden ist. Wir Menschen zeichnen uns dadurch aus, dass wir eine Sehnsucht haben nach einem Gegenüber. Und heute möchte ich mit euch nicht so sehr der Frage nachgehen, was kann ich denn tun, um den besten Freund zu finden für mich, Das ist ja auch schwierig, ne? Sondern ich möchte der Frage mit euch nachgehen, wie kann ich ein richtig guter Freund werden? Und da gibt uns die Bibel so viele gute Hinweise. Ich war erstaunt, wie viel die Bibel über Freundschaft lehrt. Wie kann ich ein richtig guter Freund werden? Und ich möchte euch 6 Hinweise mitgeben. Wenn ihr euch was aufschreiben könnt, dann wäre das super. Wenn nicht, dann müsst ihr es euch merken. Ich kann es auch 3-mal wiederholen, aber nee, das mache ich glaube ich nicht, sonst wird die Predigt zu lang. Der erste Punkt ist, wenn ich ein guter Freund sein möchte, ach guck mal, das Zitat, ja genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein. Das hat mal ein schlauer Mann gesagt, Ralph Waldo Emerson, ich kenne ihn nicht, ich weiß überhaupt gar nicht, wer das ist, aber ich fand dieses Zitat sehr, sehr schön. Der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein. Und das soll heute unsere Frage sein. Wie werde ich ein guter Freund und wie kann ich ein Leben führen, das reich ist durch Freundschaft? Der erste Punkt ist, wenn ich ein guter Freund sein will, dann muss ich bereit sein, mich zu investieren. Und hingegeben zu leben. Hingabe ist so ein altes Wort, vielleicht irgendwie auch so ein Wort, das man nicht mehr so benutzt. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht aus Sprüche. Also Salomo hat sich ganz viel mit dem Thema auseinandergesetzt, mit Thema Freundschaft. Und in Sprüche 18,24 steht Folgendes. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Oder steht dir näher als ein Bruder? Eine andere Übersetzung sagt, das fand ich auch sehr schön, weil die irgendwie krasser ist, wer viele Gefährten oder Freunde hat, der wird daran zugrunde gehen. Steht da, ist auch schön. Aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Also 2 Dinge stecken in diesem Vers drin, aus meiner Sicht. Zuerst einmal, wenn ich ein guter Freund sein will, dann muss ich bereit sein, Nähe zuzulassen. Dann muss ich bereit sein, mich Menschen zu öffnen und Zeit zu opfern, Zeit zu investieren, Aufmerksamkeit zu investieren. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gespräche kennt. Dann kommt jemand zu einem, den kennt man total gut, und dann fragt man, ja, wie geht's dir? Und dann kommt ein ganzer Sermon von irgendwelchen Sachen und man hört zu und man hört zu und man hört zu und man hört zu. Und dann ist das Gespräch beendet und der Typ geht. So entstehen natürlich keine Freundschaften. Die Bibel sagt, Nähe und Hingabe ist wichtig, dass wir uns investieren in Menschen. Heutzutage ist es ja irgendwie, wenn man auf Instagram oder Facebook unterwegs ist, ja so total cool, wenn man viele Freunde hat, möglichst viele. Ja, wie viele Freunde hast du? Ja, 350. Was? Ich habe 600. Okay. Aber jeder weiß irgendwie, das sind natürlich keine engen Freundschaften. Ne? Und das ist so der zweite Punkt, den dieser Vers hier dir rät, wenn du ein guter Freund sein willst, dann wähle gut und nimm nicht 100.000, sondern 1 oder 2 oder 3 und investiere dich in die. 1 oder 2 oder 3 gute Freunde, mit denen du durchs Leben gehst, damit du dich nicht verausgabst. Denn das Ding ist ja auch, in wie viele kann ich mich investieren? Ne? Also in wie viele Menschen kann ich mich wirklich investieren? Da komme ich schnell an meine Grenzen, da komme ich schnell dahin, dass ich sagen muss, da fehlt mir die Zeit. Da fehlt mir die Motivation. Also, die Bibel rät dir, einige wenige, aber gute. Und sei selber so ein Freund, der sich investiert. Bismarck hat mal gesagt, Bismarck war ja Politiker, ein Politiker, der stand im Rampenlicht, viele Menschen kannten ihn, er war beliebt, durchaus, und er hat gesagt, ein bisschen Freundschaft ist mehr wert als die Bewunderung der ganzen Welt. Und ich glaube, er wusste, wovon er spricht. Er stand im Rampenlicht, er hatte ganz viele Menschen, die ihn bewundert haben, und er sagte, ein bisschen Freundschaft ist mehr wert als die Bewunderung der ganzen Welt. Das Zweite, was die Bibel uns lehrt, wo sie uns sagt, hey, wenn du ein guter Freund sein willst, Andreas, dann, es funktioniert nicht. Ah, kennen wir ja schon. So, das Zweite ist, ein guter Freund ist rücksichtsvoll. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Sprüche 17, Vers 9 sagt, wer über die Verfehlungen oder über die Fehler andere hinwegsieht, der gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Ein guter Freund hat die Fähigkeit, über Dinge hinwegzusehen. Das ist ganz wichtig. Das ist übrigens auch der Kern im Grunde des Christseins, glaube ich. Dass man eine Bereitschaft hat zur Vergebung. Dass man sagt, hey, du hast mir wehgetan, okay, ich bin bereit zu vergeben. Ich bin bereit, darüber hinwegzusehen. Gute Freunde sind vergesslich. Gute Freunde vergessen das auch einfach mal. Und selbst wenn das Gegenüber sich vielleicht mal nicht entschuldigt, auch dann diese Bereitschaft zu haben, ich vergebe dir. Ein guter Freund kennt die Vergangenheit, kennt deine Vergangenheit und liebt dich trotzdem. Und er glaubt trotzdem an deine Zukunft. Und lasst uns Freunde sein oder lasst uns Menschen sein, die diese Fähigkeit entwickeln. Rücksichtsvoll zu sein, dem anderen zu vergeben. Vielleicht noch ein Bibelvers, Sprüche 10, Vers 12. Hass führt zu Streit, aber Liebe sieht über Fehler hinweg. Wisst ihr, das ist so schön, wenn man Menschen um sich hat, die diese Fähigkeit haben. Habt ihr das schon mal erlebt, dass man selbst irgendwie Mist gebaut hat und dann ist da ein Mensch, der hat diese Fähigkeit, das einfach mit Liebe zuzudecken. Wow, es gibt nichts Schöneres, nichts Heilsameres für das eigene Herz. Wenn Menschen einem so begegnen. Sind wir Menschen, die gerne vergeben? Warten wir nur darauf, dem anderen vergeben zu können? Oder halten wir an Verbitterung fest? So, ne, also der hat mich verletzt, never, nie wieder. Denken wir immer wieder an diese Verletzungen? Lassen wir unser Leben dadurch bestimmen? Lasst uns Menschen sein, die gerne bereit sind, zu vergeben. Der dritte Punkt. Nee. Okay. Ich lege das hier mal weg und dann machst du das einfach mal, ja? So, also. Dritter Punkt. Vertraulich sein. Auch da legt die Bibel sehr großen Wert drauf. Es gibt so viele Bibelstellen dazu. Ich habe euch jetzt nur ein paar auch rausgesucht. Sprüche 11, 12 und 13. Da steht, wer verächtlich über seinen Mitmenschen herzieht, hat keinen Verstand. Das ist auch so. Also wenn du jemanden kennst, der das macht, dann sag ihm mal, ey, du hast echt keinen Verstand. Man sagt dann vielleicht auch dumm dazu. Ein vernünftiger Mensch hält seine Zunge im Zaum. Und wer klatschsüchtig ist, wird auch anvertraute Geheimnisse ausplaudern. Ein zuverlässiger Mensch behält die Sache für sich. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Grundlage für Freundschaften ist. Und auch im Umgang, also alles, was ich heute sage für Freundschaften, gilt natürlich auch im Umgang eigentlich für, mit allen Menschen. Ne? Also nur mit Freundschaften nochmal besonders. Vertraulich zu sein ist einfach ein Segen. Lästern zerstört jede Freundschaft. Auf kurz oder lang, jede Beziehung geht daran kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als die Wahlen waren, also Bundestagswahlen, dann die Koalitionsgespräche geführt worden sind, hier SPD, CDU und also diese Jamaika-Geschichte da. Damals war es so, ich fand das total erschütternd, weil das ja irgendwie, ich meine, das war öffentlich und das ist irgendwie etwas, was unsere Gesellschaft widerspiegelt. Und da war das völlig normal, dass Gespräche geführt worden sind hinter verschlossenen Türen und die Leute waren noch nicht mal draußen, da wurden Dinge schon getwittert und auf Facebook irgendwie bekannt gegeben. kein Vertrauen, keine Verschwiegenheit, kein Wunder, dass das Ding nicht funktioniert hat. Kein Wunder, dass die Leute nicht miteinander arbeiten können. Es ist so wichtig, dass wir lernen, und da spreche ich auch total zu mir, also das ist bei mir, ich rede sehr gerne. Und wenn man sehr gerne redet, dann muss man aufpassen, was man sagt. Und das war für mich teilweise ein sehr schwieriger Weg, und es ist immer noch. Und da muss man sich viel entschuldigen, weil man dann Dinge sagt. Und das Problem mit Worten ist, ja, das haben wir am letzten Wochenende gehört, Worte kann man nicht zurückholen. Man kann sich dafür zwar entschuldigen, aber man kann sie nicht zurückholen. Ich habe mal ein ganz tolles Bild gehört, da waren wohl irgendwie zwei Freunde auch und der eine hat über den anderen schlechte Sachen erzählt und dann ist er halt zurückgekommen, hat sich entschuldigt und dann sagt der Freund, also sagt dieser Freund zu ihm, ja, also ich verzeihe dir, gar keine Frage. Aber weißt du, wie das ist mit sowas? Das ist, als würdest du ein Kissen nehmen und das aufschneiden oder aufmachen und da sind so Daunenfedern drin. Und dann schmeißt du die in die Luft und dann kommt der Wind und der fegt diese Federn weg. Und jetzt versuch mal, diese 100.000 Federn einzusammeln. Das funktioniert nicht. Und so ist das mit schlechten Worten, die man über andere sagt. Ich erwische mich da selber manchmal auch immer wieder und das tut mir dann leid. Und ich glaube, wir sollten vielleicht auch Acht haben aufeinander. Da, lasst uns da aufeinander achten und einfach mal sagen, hier, das mach das nicht, sag das nicht, das ist nicht gut. Lasst uns vertraulich sein, lasst uns füreinander da sein. Sprüche 16, Vers 28 vielleicht noch dazu. Ein hinterhältiger Mensch sät Zank und Streit und ein Lästermaul bringt Freunde auseinander. Die Sprache ist so cool, Lästermaul, sagt man heute nicht mehr. Ne? Aber es passt eigentlich. Aaron wird mich wahrscheinlich fragen, darf man Maul sagen? Weil er nur Halsmaul kennt, da sage ich immer nein, darf man nicht. Aber schöne Sprache, die Bibel hier wählt. Ein Lästermaul bringt Freunde auseinander. Also, wenn wir gute Freunde sein wollen, lasst uns vertraulich sein. Nächster Punkt, Nummer 4. Wenn ich ein guter Freund sein will, dann sage ich die Wahrheit. Das ist ein etwas heikler Punkt. Der fällt uns auch allen, glaube ich, nicht leicht. Denn niemand möchte den anderen verletzen. Also gerade wenn man in Freundschaft steht, dann möchte man ja sein Gegenüber nicht vor den Kopf stoßen, ne? Und ihm manchmal vielleicht auch unangenehme Wahrheiten zu sagen. Aber die Bibel sagt, und da finde ich, hat sie auch völlig recht, und sie ist ja sowieso klüger als wir, Sprüche 27, 5 und 6, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Das ist auch so schön, ne? Wenn du Freunde hast, die dir immer nur positive Dinge sagen, solltest du vorsichtig werden. Denn die Bibel sagt, das ist nicht mein Wort, also ich sage das nicht, ich kenne auch deine Freunde nicht, aber die Bibel sagt, wenn Leute dir immer nur Gutes sagen, dann sind das wahrscheinlich nicht deine Freunde. Also, ein guter Freund sagt die Wahrheit. Sagt die Wahrheit, warum? Weil er dir helfen will. Und das ist schwer. Also natürlich mag man sein Gegenüber nicht verletzen. Und ganz ehrlich, wenn Leute mir die Wahrheit sagen, meine erste Reaktion ist immer erstmal, das ist schwer, man gewöhnt sich da auch nicht dran. Ich finde, man gewöhnt sich nie an Kritik. Das ist immer schlecht. Also schlecht, also ich, fürs Gefühl, oder? Also wenn jemand sagt, Louis, das hast du nicht gut gemacht, dann meine erste Reaktion ist immer, okay. So, da muss ich erstmal dreimal durchatmen. Und dann, meine zweite Reaktion ist, ich will mich verteidigen. Ich will sagen, warum es vielleicht doch gut war. Und die dritte Reaktion erst, meistens, ist dann, wenn ich darüber nachgedacht habe, wenn ich das verdaut habe, zu sagen, ja, das stimmt. Und dann, das Tolle daran ist, daran kann man wachsen. Da kann man sich verändern. Denn wenn man seine eigenen Dinge nicht sieht, dann kann man sich nicht verändern. Ne? Also wenn man denkt, man ist der coolste Typ auf Gottes Erden, und so denken wir ja auch, ist ja auch Selbstschutz, ne? Sonst würden wir uns ja selber kaputt machen. Aber dann kann man sich nicht verändern, dann wächst man nicht. Ne? Man bleibt so, wie man ist. Und eigentlich ist das meist die schlechteste, der schlechteste Zustand, wenn man bleibt, wie man ist. Der fünfte Punkt, und damit kommen wir in das letzte Drittel, der ist sehr eng verknüpft mit dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich die Wahrheit sage, sage ich das, weil ich dem anderen helfen möchte. Gute Freunde sind konstruktiv. Also die sagen nicht die Wahrheit, weil sie sich ärgern und weil sie denken, jetzt muss ich das mal sagen. Das nervt mich so. Ich muss jetzt rauslassen, so nach dem Motto. Ne? Das ist nicht die, wenn das die Motivation ist, dann lass es. Dann geh lieber. Lass irgendwie Dampf ab, dann ist es keine gute Motivation. Ein guter Freund ist jemand, der möchte, dass du vorankommst, dass du dich verbesserst, dass du besser wirst. Ein guter Freund hat das im Blick. Ich beschäftige mich in letzter Zeit oder einfach so sehr viel auch mit der Frage, was ist ein guter Leiter? Und es gibt einen Mann, der heißt Dave Ferguson, der hat viel dazu geschrieben, wie gute Leiter sind. Und er hat einen Begriff geprägt, den ich total gut finde, auch für Freundschaft. Und dieser Begriff heißt Hero-Maker-Einstellung. Also Hero-Maker heißt, Hero, danke, gerade Brett vom Kopf. Eine Einstellung, die dahin geht, ich möchte Helden schaffen. Also ich möchte das Beste aus dir herausholen. Und er hat dann einen Satz geprägt, den ich ganz toll finde. Der hat gesagt, look for the best in each other and always do the best to bring it out. Also such nach dem Besten in deinem Nächsten und tu dein Bestes, damit dieses Beste rauskommt. Das ist die Motivation, die Freunde haben. Die sehen dir etwas und sagen, wow, das ist toll, ich möchte, dass das rauskommt, ich möchte, dass du da besser wirst, ich möchte, dass du da vorangehst. Und wenn ein Freund sieht, dass du immer gegen eine Wand läufst, immer wieder gegen dieselbe Wand, dann wird er dir irgendwann sagen, hör mal, also bevor du dich damit umbringst, versuch's doch mal damit, es ist keine gute Entscheidung, da gegen diese Wand zu laufen. Und das meint, die Wahrheit zu sagen mit der richtigen Einstellung. Nämlich, dich voranzubringen, dich größer zu machen. Und da möchte ich einfach auch mal einen Schlenker in die andere Richtung kurz machen. Es gibt wirklich Freunde, die, also jetzt mal aus der anderen Perspektive, es gibt Freunde, die nicht gut sind für dich. Es gibt schlechte Freunde. Wir Christen haben manchmal, glaube ich, so ein Problem damit zu sagen, es gibt schlechte Menschen. Die Bibel ist voll davon, von Warnungen in dieser Hinsicht. Zum Beispiel sagt Salomo ständig, gib dich nicht mit Dummköpfen ab. Das nützt nichts. Er nennt sie Narren. Aber er sagt, egal was du denen sagst, das bringt nichts. Du redest und redest und redest und dein Gegenüber versteht es einfach nicht, will das auch nicht verstehen. Da sagt er, geh weg von solchen Leuten. Er sagt zum Beispiel, die Bibel sagt auch ganz deutlich, Psalm 1, hey, Leute, die nur spotten und weißt du, so alles immer negativ sehen, geh weg von denen, halt dich fern von denen. Du hast die Erlaubnis, auch als Christ, der seinen Nächsten liebt und seinen Nächsten segnet, du hast die Erlaubnis, dich von Menschen fernzuhalten, die dich schlecht beeinflussen. Und das gibt's. In Hebräer, 1. Thessalonicher 5, Vers 11, nee, das ist falsch, Entschuldigung. Nee, 1. Korinther 15, Vers 33, da steht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ist auch ein Sprichwort geworden, kommt aus der Bibel. Also schlechter Umgang verdirbt dich. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du merkst, hey, wenn ich mit dem zusammen bin, jedes Mal mache ich dann Dinge, die ich eigentlich nicht machen will. Dann solltest du dir überlegen, ob das die richtige Freundschaft ist. Oder jedes Mal, wenn ich mit demjenigen zusammen bin, dann lästere ich plötzlich, dann sage ich Dinge, die will ich eigentlich nicht sagen und im Nachhinein ärgere ich mich so über mich. Hinweis, die Bibel ist da sehr, sehr pragmatisch. Die sagt, halt dich fern davon. Das ist auch eine gewisse Form von Selbstschutz. Der letzte Punkt, Gute Freunde sind beharrlich und ausdauernd. Im Grunde ist das eine Rückführung zum ersten Punkt. Wenn andere gehen, zeigt sich, wer deine Freunde sind. Das kennen wir ja auch. Das ist nichts Neues. Wenn andere gehen, zeigt es sich, wer deine Freunde sind. Es gibt Situationen, ich habe das mit dieser Situation im Garten Gethsemane von Jesus beschrieben. Ne? Jesus war in dieser Situation, wo er am dringendsten Leute brauchte. Es war die schlimmste Situation in seinem Leben. Und es gibt Situationen, in denen du merkst, ob du tatsächlich Freunde hast. Das sind die Situationen, in denen du sie auch am dringendsten brauchst. Es gibt Situationen, wo wir Freunde brauchen, sonst gehen wir kaputt oder es ist sehr schwer. Es ist total schwer, diese Situation zu überleben, wenn wir niemanden haben, den wir anrufen können, dem wir wirklich sagen können, wie es uns geht, wo wir wirklich wir sein können. Und Jesus hatte diesen Moment und er nimmt diese drei Freunde mit. Und mich fasziniert es so, ich meine, das war ja eine wirklich, ich kann die Jünger verstehen, dass sie Jesus verlassen haben, ganz ehrlich. Ich glaube, ich hätte auch total Angst gehabt. Ich hätte Angst gehabt. Aber es gab einen Jünger, der bei Jesus geblieben ist. Ne? Wer ist bei Jesus geblieben am Ende? Am Kreuz? Genau, der Jünger Johannes. Einer dieser drei Freunde, der ist nicht abgehauen. Und er ist mit ans Kreuz gegangen. Und es steht zwar nicht in der Bibel, deswegen sage ich es mal in Klammern, aber ich glaube, dass das für Jesus einfach ganz wertvoll war. Und wisst ihr, Johannes ist der einzige Jünger, der so voller Leidenschaft und so voller Hingabe über die Liebe Jesu spricht. Er ist der, der am meisten davon spricht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Johannes ist der, der so überwältigt ist von dieser Liebe, weil er da war. Er war da unter dem Kreuz. Er war da bei Jesus. Er war der Freund, der da war. Und ich wünsche uns, dass wir solche Freunde werden, solche Freunde sein können, die da sind, wenn alle anderen gehen. Und häufig sind es ja auch Situationen, ich sag mal, wo es berechtigt ist. Manchmal ist es ja wirklich so, mein Freund, dann macht er irgendwas, wo du sagst, das geht gar nicht. Wie kannst du sowas tun? Und trotzdem da zu sein, weil wir ein Freund sind, weil wir Freunde sind. Ich glaube, dass das eine zutiefst göttliche Fähigkeit ist. Und ich glaube auch, dass die wenigsten Menschen die Fähigkeit haben, gute Freunde zu sein. Warum? Ganz einfach, weil die Bibel, und damit möchte ich auch gleich schließen, aber ich möchte natürlich den Hinweis geben, wie man das trotzdem schafft, weil die Bibel sagt, wir Menschen sind von Grund auf, also von unserem Wesen her, sind wir Sünder. Und Sünde zerstört Freundschaften. Der Kern von Sünde ist Trennung, immer Trennung von Gott, Trennung von Menschen. Das heißt, Sünde wird jede Freundschaft über kurz oder lang zerstören. Das ist so. Aber der Ausweg, den es dafür gibt, und den kennen ganz viele von uns, und ich möchte ihn nochmal einfach zeichnen, ist, dass man einfach neu gemacht wird. Und das hat Jesus am Kreuz gemacht. Er hat gesagt, ich sterbe für dich, damit ich dir neues Leben geben kann, damit ich dir die Fähigkeit geben kann, ein veränderter Mensch zu sein, damit ich dir die Fähigkeit geben kann, beharrlich zu sein und ausdauernd und konstruktiv und wahrhaftig und was hatten wir noch, und hingegeben zu leben und rücksichtsvoll zu sein, vergeben zu können. Das ist übrigens auch etwas, was zutiefst göttlich ist. Und das möchte Jesus uns geben. Die Bibel nennt das Umkehr, nennt das eine neue Geburt. Sie sagt, ihr müsst neu geboren werden. Du brauchst eine neue Geburt. Du brauchst eine Begegnung mit Jesus. Du brauchst Vergebung. Und dann bist du nämlich nicht mehr Sklave der Sünde, die alles zerstört und die deine Freundschaften zerstört und deine Beziehungen zerstört, sondern dann bist du der Freund Gottes. So werden wir genannt. Freunde des Höchsten. Und dazu möchte ich euch einladen. einfach auch eine Entscheidung zu treffen, wenn du das heute Morgen möchtest. Im Grunde sind es ja zwei Möglichkeiten. Wenn du Jesus nicht kennst und wenn du sagst, ich möchte eigentlich verändert werden, ich möchte diese Zwänge zum Beispiel zum Lästern oder diesen Zwang anderen oder dieses nicht, ich kann anderen nichts gönnen oder ich kann anderen nichts Gutes gönnen. So dieses, das kennt man vielleicht manchmal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn du sagst, ich möchte ein anderer Mensch werden, dann gibt es im Grunde nur eine Möglichkeit, nämlich Jesus. Und er möchte dir das schenken. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um Leben zu geben und Leben in Fülle. Das ist die erste Entscheidung, die du heute treffen kannst. Ja, ich möchte diesen Jesus. Und die zweite Entscheidung, zu der ich euch ermutigen möchte, wenn ihr sagt, ey, ich bin Christ und ich bin schon lange mit Jesus unterwegs, aber ich merke, dass mir Dinge immer wieder nicht gelingen, dann möchte ich dich auch bitten oder möchte ich dir die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen, heute wieder neu zu sagen, Heiliger Geist, ich möchte, dass du mehr Platz hast in mir, auch das zu wirken. Ich möchte mich dir unterstellen da und ich möchte das, was ich sage, erstmal mit dir abklären, bevor ich sage. Und ich möchte, dass du mich verändern kannst, dass du auf dem Thron sitzt. Einfach wieder neu. Und die Möglichkeit möchte ich uns jetzt geben. Das Lobpreisteam kann vielleicht schon ein bisschen Musik machen. Ich möchte es heute ein bisschen anders machen. Und zwar fand ich das beim letzten Wochenende, hatten wir einen Prediger hier und der hat einfach immer jedes Mal zu einer Entscheidung aufgerufen und das fand ich total toll. Und deswegen möchte ich euch auch diese Möglichkeit geben und ich dachte, wir machen das so, jeder, der diese Entscheidung auch treffen will heute, der darf gleich aufstehen und die Leute drumherum, um ihn herum, die können für ihn beten. Das ist doch schön, lasst uns füreinander beten, lasst uns einander segnen. Und wenn jemand sagt, ey, ich möchte das und ich schaffe das oft nicht, dann lasst uns einander segnen, dass wir das schaffen, dass wir füreinander da sind. Und wenn du heute jemanden segnest und für ihn betest, dann frag ihn doch nächste Woche mal, hey, hat's geklappt? Ja, geht so, komm, wir segnen dich nochmal, wir beten nochmal dafür und wir bleiben da zusammen dran, dass wir uns verändern, dass wir in so einen Prozess kommen, wo wir uns verändern gegenseitig. Und wo wir zu Menschen werden, in Jesu Sinn.